die sogenannte Arbeitsmarktreform. Die Hartz-Gesetze haben viel Staub aufgewirbelt. Ihre Befürworter sagen dem ganzen Machwerk nach, das sei ein großer Wurf, um die Wiedereingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Jetzt wird nicht nur gefördert, sondern auch gefordert. Und es gibt viele Kritiker, die der Auffassung sind, das ist eine drastische Leistungskürzung und Verarmung der Menschen. Und um in dieser Sache ein bisschen Klarheit zu stiften, will ich diese Arbeitsmarktreform zunächst ein bisschen beleuchten, weil wir der Auffassung sind, dass sie zwar auch mit einer drastischen Leistungskürzung verbunden sind, was das Geld angeht, das Arbeitslose künftig bekommen, dass damit die Sache aber bei weitem nicht erledigt und getroffen ist. Zunächst also ein Blick auf diese Hartz-Gesetze und die sogenannte Arbeitsmarktreform. Und dann anschließend will ich mich auseinandersetzen mit Kritiken, die es daran gibt, die sich auch am Wochenende in Berlin auf Demonstrationen geäußert haben. Und schließlich will ich auch nicht einfach stehen lassen, wie die Regierung, die Öffentlichkeit sich auf diesen Protest gestürzt haben, um ihn fertig zu machen. Zunächst also zu diesen sogenannten Hartz-Gesetzen. Die sind benannt nach diesem bekannten Strolch von VW, Dr. Hartz, der aber auf die Verarmung, um die es in diesen Gesetzen geht, sicher kein Patent hat. Verarmung, dafür hat der Kapitalismus, der gut funktionierende Kapitalismus, wie er geht und steht, seit Jahrzehnten allerbeste Referenzen. Da ist ein Wachstum produziert worden von Kapital, das mit immer produktiver gemachten Arbeit es zu Wege gebracht hat, immer größere Überschüsse aus immer weniger Arbeitern herauszuschlagen. Rationalisierung nennt man sowas. Und das Ergebnis ist jedermann geläufig als eine wachsende Anzahl von Arbeitslosen, von armen Leuten, die für die Produktion des Reichtums zeitweilig, manche auch ganz, überflüssig gemacht werden. Der Sozialstaat in diesem System ist eigentlich ein Zeugnis davon, dass das ein fester Bestandteil der Geschäftsordnung unserer Wirtschaftsweise ist. Der Sozialstaat, der hat sich bereits zu Zeiten, wo die Arbeitslosen noch gar nicht auf 6 Millionen angeschwollen waren, aufgestellt und sich der Aufgabe gewidmet, für die Brauchbarerhaltung Elender, vom Geschäft Ausgestellter Sorge zu tragen, damit sie für den weiteren Geschäftsgang nützlich bleiben, als Reserve tauglich gehalten werden. Das hat er nicht aus einem Anfall von Gnade für die Betroffenen getan. Er hat ja dafür nicht mal eigenes Geld verwendet, sondern die Lohngroschen der Arbeiter selber konfisziert und in die Sozialtöpfe eingespeist. Und diese Aufbewahrung derer, die vom kapitalistischen Geschäft zunächst einmal überflüssig gemacht worden sind, die hat dieser Sozialstaat in 3 Schubfächern organisiert. Im ersten Schubfach landen Leute, die für das Geschäft überflüssig sind, als Arbeitslose ein sogenanntes Arbeitslosengeld beziehen. Das lag etwa so bei 60% des Nettolohns. Das war befristet auf 3, später dann 2 Jahre. Und es gab im Laufe der Zeit immer wieder verschärfte Zumutbarkeitsregeln, welche Arten von Beruf diese Leute annehmen mussten, auch dann, wenn sie in Sachen Qualifikation und Bezahlung deutlich unter ihrem alten beruflichen Niveau lagen. Der Zweck der Aufbewahrung in diesem ersten Schubfach, so nenne ich das jetzt mal, besteht darin, zeitweilig überflüssig gemachte als Reserve für das Geschäft brauchbar zu erhalten, damit keine Personalengpässe auftauchen, wenn die Konjunktur ihren Aufschwung nimmt, wenn das Wachstum mit Erweiterung von großen Vorschüssen vorankommt. Und das Mittel für diesen Zweck, das war die Alimentierung dieser Leute auf einem reduzierten Niveau, auch eine Qualifizierung, damit sie veränderten Ansprüchen am Arbeitsmarkt nachkommen konnten und als Reserve brauchbar waren. Und dass das eine der Zweck und das andere das Mittel war, das konnte man merken an dem Druck, der auf diese Leute ausgeübt wurde. Zweck war nicht, solchen Leuten, wenn sie schon nicht von Lohnarbeit leben konnten, den Lohn zu ersetzen, damit sie leben können. Das war das bloße Mittel. Zweck war, sie als die Reserve des kapitalistischen Geschäfts brauchbar zu erhalten und dafür wieder tauglich zu machen. Deswegen war für jedermann der Druck deutlich spürbar, mit deutlich abgesenktem Entgelt zurechtkommen zu müssen. Er musste zwar nicht jeden Job annehmen, jedenfalls nicht sofort, aber nach einer Anzahl von Jahren, zwei waren es zuletzt, lief auch diese Alimentierung aus. Brauchbar Erhaltung für einen Nachschub, der vom kapitalistischen Geschäft verlangt wird. Diesen Druck auszuüben auf die Leute ist nicht automatisch damit identisch, dass sich genügend kapitalistische Unternehmen finden, die auch wirklich einen Gebrauch von solchen Leuten machen. Das Wachstum ist im Laufe der letzten Jahrzehnte vorangeschritten und immer mehr von solchen Ausgemusterten waren nicht mehr bloß zeitweilig ausgemustert. Die wurden in eine zweite Schublade einfach tiefer durchgereicht. Die bekamen Arbeitslosenhilfe. So hieß das. Da war schon die Geldleistung deutlich gesenkt. Die lag ungefähr so bei 50% des Nettolohns. Da gab es schon ein Kriterium der Bedürftigkeit. Verheiratete mussten von ihren Partnern mit durchgefüttert werden. Und diese Leute unterlagen ebenfalls einem Arbeitszwang, aufzunehmen an Arbeit, was nach den Kriterien der Zumutbarkeit zugemutet wurde. Alles wie nach einem Drehbuch von Marx, der erklärt hat, je wuchtiger das Wachstum des Kapitals, umso größer die Armut, die davon überflüssig gemacht wird, und die scheidet sich in Kategorien. Da gibt es im ersten Schubfach der Arbeitslosen, die als wirkliche Reserve parat stehen und tauglich gehalten werden, Leute, da ist die Beschäftigung unterbrochen von Phasen der Nichtbeschäftigung. Ein Schubfach tiefer kehrt sich bereits die Sache um. Da ist die Nichtbeschäftigung unterbrochen von Phasen der Beschäftigung. Hörbar darin, dass diesen Leuten auch neue Berufsbezeichnungen beigelegt wurden. Die hießen dann schon Langzeitarbeitslose. Später dann auch Sockelarbeitslosigkeit. Da klingt schon mit, das geht wohl nicht mehr weg. Und wer auch noch aus diesem Schubfach herausgefallen ist oder gar nicht erst in die Karriere des Arbeitslosen hereingekommen ist, weil er gar keinen Beruf am Arbeitsmarkt hatte, das ist ja die Einstiegsvoraussetzung für diese soziale Karriere, der wurde in einem dritten Schubfach untergebracht. Sozialhilfeempfänger bilden die untere Kiste in diesem System. Die beziehen sowas wie ein Existenzminimum für den puren Erhalt eines Stück Staatsvolks, wo eine ökonomische Verwendungsweise in der Rechnung gar nicht mehr eingeschlossen und bezweckt ist. Das ist in Kurzform das, was ich den Paternoster der Armut nennen möchte, den der Sozialstaat etabliert, so verwaltet er das vom Kapital hergestellte überflüssige Elend, um es für das Geschäftsleben brauchbar zu erhalten und je nach eingetretener Unbrauchbarkeit immer kostengünstiger zu verwalten. Das alles, der Sozialstaat, so wie wir ihn von gestern kennen, verdient in keiner Hinsicht ein Kompliment. Es ist ein berechnender Umgang mit der von diesem Wirtschaftssystem einkalkulierten, von ihm selbst hervorgebrachten Armut, für die der Staat nur einen einzigen Gesichtspunkt kennt. Sofern und solange sie brauchbar ist, wird sie erhalten für eben die weitere geschäftliche Verwendung. Sofern nicht, wird zunächst einmal drastisch an Kosten gespart und verbilligt. Dieser Typus von Sozialstaat ist mit dieser Agenda 2010 einer grundsätzlichen Kritik unterzogen worden. Die Politik hat sie auf den Standpunkt gestellt, nicht die Wirtschaft ist der Skandal, die diesen Paternoster mit immer mehr Armutsgestalten füllt, sondern der Skandal ist, dass sich in diesem Paternoster in den drei Schubfächern immer mehr, immer länger Arme festkrallen und mit den Kosten, die ihre Aufbewahrung verursacht, ein Hindernis für das wirtschaftliche Wachstum sind. Das muss weg. Das Ziel der Hartz-Gesetze ist es, dieses Wachstumshindernis, die Armut in Gestalt der Kosten ihrer Pflege und Aufbewahrung, zu beseitigen. Und dazu machen sich diese Gesetze nicht nur mit einer Leistungskürzung an diesen drei Schubfächern zu schaffen, sondern sie bringen auch eine völlig neue Organisation des Elends in die Welt. Also zu den Hartz-Gesetzen. Das erste Gesetz, die haben es selber so nummeriert, Hartz I, macht sich am ersten Schubfach zu schaffen. Arbeitslose werden mit einem Arbeitslosengeld ausgestattet, das nicht nur drastisch gekürzt wird, sondern auf ein Jahr ab sofort befristet wird, bis auf wenige Ausnahmen. Die Zumutbarkeit ist ab sofort schrankenlos. Es gibt keine Rücksichtnahmen mehr hinsichtlich des Einkommens, auch nicht hinsichtlich der Qualifikation, bezüglich der Berufe, die für einen Arbeitslosen zumutbar sind. Zumutbar ist, was legal ist. Und da täusche man sich nicht, was in Deutschland alles legal ist. Diese Leute werden einer verschärften Vermittlung unterzogen, in sogenannten Jobcentern, und wo der Druck in den Arbeitsmarkt hinein nicht gelingt, werden sie nach 6 Monaten in eine Personalserviceagentur überstellt, die aus ihnen Zeitarbeiter macht, wo die Leute verliehen werden an andere Unternehmen und sich ihr eigenes Arbeitslosengeld über Zeitlohn zusammenverdienen müssen. Wer davon jetzt noch übrig bleibt und nicht untergebracht ist, der wird Hartz II drangsaliert mit einem neuen Angebot, das man Minijob und Ich-AGs nennt. Der Staat geht offenbar davon aus, dass nicht einmal die Insassen im ersten Schubfach, die Arbeitslosen, nach einem Jahr allesamt in seinem sogenannten ersten Arbeitsmarkt untergebracht sind. Ich-AGs schafft er. Er bietet finanzielle Angebote dafür, dass Leute sich selbst aus der Arbeitslosenstatistik entfernen und keine Kosten mehr machen und eine Aktiengesellschaft gründen, die den merkwürdigen Charakter hat, dass sie weder im DAX gelistet ist, noch überhaupt börsennotiert ist, sondern ein Ein-Mann-Betrieb ist, wo der Mensch sich wenigstens denken kann, er ist ein eigener Herr, insofern hat er einen Arbeitgeber gefunden, sich. Wer jetzt noch übrig bleibt, und es ist eine große Masse, Wer jetzt noch übrig bleibt, der große Rest der Liegengebliebenen, die nicht zurückgedrängt gedrückt werden konnten in den normalen kapitalistischen Erwerb und nicht das Abenteuer einer Ich-AG ausprobieren, sammelt sich in den unteren Schubfächern. Und hier macht das sogenannte Hartz-IV-Gesetz, das so viel Staub aufgewirbelt hat, einen radikalen Schnitt und eine Neuorganisation. Die Zusammenlegung, wie es heißt, von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ist der große Schlag, mit dem dieses Gesetz die Armutsverwaltung reformiert. Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Das hat mit irgendeinem bürokratischen Akt der Verwaltung nichts zu tun. So wird es manchmal präsentiert. Alle Fälle brauchen nur noch in ein Rathaus oder in eine Agentur zu marschieren, um ihre Probleme zu klären. Nein, das ist von grundsätzlich anderer Art, was da gemacht wird. Alle, die in den Schubfach Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe feststecken, werden zusammengefasst zu einem neuen Topf und nur noch nach einem Gesichtspunkt unterschieden. Es gibt Erwerbsfähige und es gibt Nicht-Erwerbsfähige. Erwerbsfähig ist, wer seine Knochen so weit zusammenreißen kann, dass er mindestens 3 Stunden am Tag eine Tätigkeit ausüben kann. Nicht erwerbsfähig ist also im Prinzip ein wirklich Schwerbehinderter. Das ist die erste große Scheidung, die vorgenommen wird. Alle Erwerbsfähigen, das sind die vormals arbeitslosen Hilfebezieher, jetzt genauso wie die Sozialhilfeempfänger, die noch laufen können, werden zwar nicht zu einer Zwangsarbeit abkommandiert, aber unter einen völlig neuen Arbeitszwang gestellt. Für die gilt, jeder Job ist zumutbar, der legal ist. Die einzige Grenze, die ein Rechtsstaat noch kennt, heißt, die Sittenwidrigkeit ist das quasi unterste Niveau, das nicht unterschritten werden soll. Und sittenwidrig heißt in den Buchstaben des Gesetzes, 30% unter Tarif darf schon sein, drunter sollte es nicht sein. Es sei denn, das ist ortsüblich. Ihr könnt euch also vorstellen, wie man in der Lausitz oder in Leipzig leicht in ein sittenwidriges Niveau gerät, das nach diesen Maßstäben aber nicht so heißt, weil die ortsüblichen Löhne schon weit unter Tarif angesiedelt sind. Das ist der Arbeitszwang, der für alle Erwerbsfähigen ab sofort gilt. Und die Geldleistung, die sie bekommen, die sich Arbeitslosengeld 2 ab sofort nennt, ist das Sozialhilfeniveau, das Existenzminimum von 345 Euro, eine Nothilfe fürs pure Existieren. Hinzu kommen noch 45 Quadratmeter Wohnungsmiete für angemessenen Wohnraum. Diese Alimentierung steht unter der Voraussetzung, dass der Mensch bedürftig ist. Und Bedürftigkeit heißt, er hat alle Ersparnisse aufgezehrt, die er hat, ein Eigenheim verkauft oder eine Wohnung, so er eine hatte, ein Auto verschleudert, so er eines hatte. Und wenn er einen Partner hat, mit dem er zusammenlebt, oder Familienangehörige oder einen Ehegatten, dann sind sie haftbar für seine Ernährung. Zusammengefasst werden also unter diesem neuen Arbeitslosengeld 2 die beiden harten Seiten der alten Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe kombiniert und scharf gemacht. Der Arbeitszwang, der zuvor die Domäne der Arbeitslosenhilfeabteilung war, wird jetzt auf alle erstreckt, erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger einbezogen. Und das Existenzminimum, das zuvor die Sonderregelung für Sozialhilfeempfänger war, wird jetzt auf die gesamte Kategorie der Erwerbsfähigen erstreckt. Also auch auf die ehemals Arbeitslosenhilfebezieher. Das war jetzt in trockenen Worten der Mechanismus des Gesetzes. Aber der Inhalt der Sache, die da geregelt wird, ist mit Leistungskürzung überhaupt nicht getroffen, obwohl es um das auch geht. Was hier in Wirklichkeit vorgenommen wird, das ist das. Hier wird nicht länger unter dem Titel Arbeitslosengeld 2 eine Überbrückungsleistung gezahlt für zeitweilig nicht gebrauchte, sondern hier werden überflüssig gemachte Leute fürs kapitalistische Wachstum definitiv abgeschrieben und unter ein völlig neuartiges Zwangsregime gesetzt. Es wird ein neuer Typ von Armut geschaffen durch diesen sozialstaatlichen Akt. Zur Erläuterung zwei Bemerkungen. Zunächst die Seite des Abschreibens. Wenn man einem Menschen ein Arbeitslosengeld 2 in die Hand drückt, dessen Höhe 345 Euro beträgt, dann sagt bereits die Quantität des Betrages, dass hier eine völlig neue Qualität von Armut kreiert wird. 345 Euro ist weder als Prozentsatz, wie beim Arbeitslosengeld, alter Machart, auf ein Lohnniveau bezogen, von dem ein Mensch sich reproduziert. Noch ist es nach seiner absoluten Höhe für das, was man Reproduktion, Wiederherstellung eines Arbeitsvermögens nennt, überhaupt tauglich. Mit 345 Euro ist ein Mensch nicht mehr imstande und soll es auch gar nicht sein, sich als ein am Arbeitsmarkt vielleicht gefragtes, attraktives Angebot überhaupt herrichten zu können. Ob er dann nachgefragt wird, steht sowieso auf einem anderen Blatt. Stellt euch mal vor, ein Webdesigner oder ein Ingenieur oder ein Pharmavertreter verdient, sagen wir mal, 2500 Euro. Der Mann, der jetzt arbeitslos wird, der bezieht circa ein Jahr 1200 Euro Arbeitslosengeld, über den Daumen gepeilt. Nach einem Jahr stürzt diese Figur auf 345 Euro ab. Der Standpunkt, ich als Webdesigner oder Buchhalter will mich fit halten für einen innovativen Markt und wie die Sprechblasen heute heißen, der würde sowas voraussetzen wie mal eine neue Software kaufen, auf einem neuen Laptop installieren, jedenfalls auf dem Laufenden bleiben. Das ist mit einer Summe von 345 Euro nicht zu haben. Ein Pharmavertreter, der mag beste Referenzen haben, aber was sagt er, wenn er eine Anzeige liest von einer großen Firma, die einen erfahrenen Vertreter sucht, aber sehr darauf besteht, dass er einen ordentlichen PKW mitbringt? Nicht einmal das, ein Automobil wird nach diesen Gesetzen dem Mann gelassen. Bis 5000 Euro kann man ein Auto fahren, darüber hinaus wird es konfisziert. Anschaffungen solcher Art, ein neuer Laptop, ein fahrbarer Untersatz, die sind ja schon vom regulären Lohn gar nicht einfach und ohne weiteres bestreitbar. Das kennt jeder Lohnarbeiter aus seiner ganz regulären Diensttätigkeit, dass größere Anschaffungen warten müssen, weil man auf sie spart. Heute verzichten, damit man morgen ein größeres Stück Konsum, das notwendig ist oder ein Bedürfnis stillt, sich überhaupt leisten kann. Aber gerade dieser Rückgriff auf die Notnägel der Reproduktion, der wird diesen Leuten, die da jetzt Arbeitslosengeld 2 beziehen, abgeschnitten. Sie müssen ja ihre Ersparnisse preisgeben. Die müssen sie aufgezehrt haben, bevor sie überhaupt das Arbeitslosengeld bekommen. Das meine ich damit, dass an diesen Menschen durch die Art der Geldzuweisung und ihrer finanziellen Bewirtschaftung so etwas wie die Brauchbarerhaltung eines Arbeitsvermögens, das qualifiziert ist und bleibt, gut gekleidet und genährt, sich bewerben kann, dass das nicht das Bezweckte ist. Und es gibt eine Idee aus diesem Sommer, aus dem Verblichenen, die Zeugnis davon ablegt, dass die, die diese Gesetze auf den Weg gebracht haben, diese Idee durchaus ergriffen haben. Die haben es erwischt. Die haben kurzzeitig die Idee aufgeworfen. Es gibt doch den Zwang, dass die Menschen auf 45 Quadratmeter Wohnungen umsteigen müssen. Da wäre es doch sinnvoll, wenn man das Heer dieser Arbeitslosengeld-Zweitezieher in die leerstehenden Plattenbauten in die Ostzone umtopfen würde. Diese Idee kam kurzfristig auf und mir geht es überhaupt nicht darum, ob sie realisiert wird oder nicht. Es gab ein laues Dementi des Wirtschaftsministers, der gemeint hat, massenhafte Umzüge wird es nicht geben. Aber die Idee zeugt davon, dass diese Leute eine Ahnung davon haben, dass das Abgeschriebene sind. Man topft nicht 3 Millionen Leute, das ist übrigens die Zahl, von der ich hier heute Abend rede. Man topft nicht solche in die Plattenbauten der DDR um. Die sind weder eine attraktive Ausgangsbasis für einen Arbeitsmarkt, drüben werden sie überschwemmt von Arbeitslosen, noch unter Wohngesichtspunkten irgendwie attraktiv. Das ist der Charakter einer Endlagerung. Reproduziert wird der Mensch mit seiner Arbeitskraft von 345 Euro nicht, und das soll er auch nicht. Andererseits, er wird einem völlig neuartigen Zwangsregime unterworfen. Er muss erstens, wie jeder andere auch, sein Kollege, der Arbeitslosengeld 1 bezieht, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und sich Wiedereingliederungsprozeduren unterwerfen. Da wird gar kein großer Unterschied gemacht zum Arbeitslosengeld 1-Bezieher. Auch der muss Montag früh um 7 Uhr zu seinem Fallmanager antreten. Dann gibt es ein Profiling, sagt das Gesetz. Da wird festgehalten, ja, wie das Profil des Menschen ist, damit er in den Markt passt. Am besten ist es natürlich, dass man ein Profil hat, wo man nicht Ansprüche an den Markt stellt, sondern die Ansprüche des Marktes an sich zu seinem höchsten Ziel erklärt. Sonst passt man ja nicht auf den Markt. Wenn man den Menschen dahin gebracht hat, dann macht man einen Eingliederungsvertrag. Auch das legt das Gesetz fest. Die unterschreiben jetzt für 6 Monate einen Eingliederungsvertrag. Da haben sie ein Recht. Nämlich darauf, dass der Fallmanager einen Job anbietet. Sie haben aber auch eine Pflicht. Sie müssen den annehmen. Und wenn das erledigt ist, dann mag es sein, dass vielleicht der ein oder andere einen Job gefunden hat und wieder eingegliedert ist. Aber bezweckt, ausgerichtet darauf, ist diese ganze Unternehmung gewiss nicht. Dem Staat kann jeder Eingegliederte recht sein, weil er die Kosten der Armutsverwaltung mindert. Aber dass das darauf berechnet ist, diese Drangsalierung, diese Schlechterstellung im Geldding, das ist ganz gewiss nicht der Fall. Weil die Leute überhaupt nur in diese Lage kommen, wegen des Fehlens der Arbeitsplätze, auf die sie jetzt vermittelt werden sollen. Die schlechte Behandlung der Leute kann das Urteil des Kapitals, dass sie nicht gebraucht werden, doch nicht revidieren. Und der Staat selber legt davon Zeugnis ab, dass auch er davon ausgeht, das, was er da fördern und fordern nennt, Wiedereingliederung, Zurückbuxieren in alte Berufskarrieren oder auch neue, das ist gewiss nicht Zweck und Leistung dieses Zwangsregimes. Deswegen stellt er sich selbst auf und kreiert Arbeitsgelegenheiten. Weil es Arbeitsplätze nicht gibt, kreiert er Arbeitsgelegenheiten, die nennt er 1-Euro-Jobs. Im Sozialwesen, in Altenheimen, in Krankenhäusern, auf Friedhöfen, halt in der Gemeindeinfrastruktur müssen jetzt Arbeitslosengeld 2-Bezieher solche Jobs antreten, bei denen sie in der Stunde 1 Euro hinzuverdienen und im Gegenzug die staatliche Kasse entlasten, weil sie eben als Billigarbeiter tätig werden in Bereichen, in denen man entweder Zivis benutzt hat oder richtige Lohnempfänger teuer bezahlen musste. Ein Stück Entlastung von Staatskasse. Und Zuverdienstjobs, die andere Kategorie, die ihnen angetragen wird, sind von der Art, dass von jedem zuverdienten Dollar 75 bis 85% an den Staat abgeführt werden müssen. Sodass der wesentliche Ertrag eines Zuverdienstjobs darin besteht, dass die Leute, die auf sie verpflichtet werden, die Kosten ihrer eigenen Armutsverwaltung auf diese Weise mindern müssen. Das sind nämlich nach beiden Kategorien, die 1-Euro-Jobs, die solche Zuverdienstgelegenheiten, in aller Regel gar nicht Arbeitsplätze, die ein Kapital reicher machen, sondern die im Wesentlichen die Kosten der staatlichen Armutsverwaltung mindern. Ein Zwischenfazit. Da findet natürlich mit diesen Hartz-Gesetzen eine Verbilligung der Ausgemusterten auf allen Stufen dieser Armutshierarchie statt. Das Spezielle bei dem umstrittenen Hartz-Gesetz 4, das Arbeitslosengeld 2, geht allerdings einen entscheidenden Schritt weiter. Das ist nicht mehr weder seiner Leistung noch seinem Zweck nach Überbrückungsleistung für die Wiederaufnahme einer regulären Arbeit, sondern Nothilfe für schiere Existieren. Da werden definitiv überflüssig gemachte Leute, vom kapitalistischen Wachstum überflüssig gemachte, in einem Souterrain der Armut abgeschrieben und einem völlig neuen Arbeitszwang unterworfen. Mit staatlich aufgenötigten Arbeitsgelegenheiten müssen sie die Kosten der Armutsverwaltung senken und werden zu jeder Art von Gelegenheitszuverdienst gezwungen. Das sind die Spargelstecher von morgen. Das ist nicht mehr die Domäne der rübergemachten Polen. Das sind Aushilfskellnerinnen. Das sind Leute, die eine Zeitung austragen, vielleicht auch beides kombinieren. Insgesamt eine Armut neuen Typs. Der aufgezwungene Kampf um das Überleben wird zu einem neuen Beruf von definitiv Erwerbslosen, für die ein Erwerb im regulären kapitalistischen Betrieb nicht mehr vorgesehen ist. Eine Elendsökonomie wird etabliert inmitten des Überflusses kapitalistischer Warenhalden, bestückt mit den Gestalten, die für das Wachstum dieser Warenhalden nicht mehr gebraucht werden. Working poor, sagen Amerikaner dazu, und in deutschen Feuilletons findet sich das Wort immer öfter. Das hat was Bezeichnendes, working poor, arbeitende Arme. Ich bin zwar der Auffassung, dass der ganz normale Lohnarbeiter, der bei Daimler-Benz am Band schafft oder in einer Internetfirma Programme schreibt, durchaus den Tatbestand der Armut erfüllt. Bloß mit einem Geld ausgerüstet, das ihn dazu erhält, aber auch zwingt, ständig aufs Neue einem Dienst nachzukommen, in dem ein Reichtum vermehrt wird, von dem er ausgeschlossen bleibt. Das nenne ich Armut. Das bürgerliche Selbstverständnis hält sowas dagegen für vielleicht nicht Wohlstand, aber ein auskömmliches Leben. Der Begriff Working Poor aber, der gibt zu, dass selbst von diesem bürgerlichen Maßstab aus gedacht, der reguläre Lohnarbeit mit Wohlstand identifiziert, es jetzt zu einer Normalität wird, dass Arbeiten nicht aus der Armut herausführt, sondern für eine immer größere Schicht der Menschheit Armut und Arbeit zusammengehören. Tagelöhnerei oder Gelegenheitsjobs, der Kampf um jeden Cent als neue Art von Elendsökonomie. Daran hat es vielerlei Kritik gegeben.